Hier ist die Stimme Vietnams, gesendet aus Hanoi, der Hauptstadt der Sozialistischen Republik Vietnam. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Mein Name ist Duan Chiang. Heute hören Sie im Journal die politische Aktualität einen Beitrag über den UN-Klimagipfel COP29 in Aserbaidschan. Im Journal die Kulturen der 54 Völker Vietnams berichten wir über die Brokkart-Weberei der Volksgruppe der Banna in der Provinz Salai. Zum Schluss hören Sie die Kultur- und Sportmeldungen. Aber zuerst kommen die Nachrichten mit Ngoc Nguyen.
Die Schlagzeilen. Parlament soll entschlossenere Maßnahmen gegen Cyberkriminalität ergreifen. Vietnam ist ein Lichtpunkt in der nachhaltigen Entwicklung. Vietnam ist Hauptmarkt von Luxusimmobilien in der Region. Die Nachrichten im Einzelnen. Premierminister Pham Minh Chính hat am Montag in Hanoi den Präsidenten und Generaldirektor der schwedischen Ericsson-Gruppe Wojciech Ekholm getroffen. Dabei forderte der Premierminister Ericsson auf, die Zusammenarbeit mit Vietnam zu intensivieren, ein Forschungszentrum in Vietnam zu bauen und vietnamesische Partner bei der Beteiligung an globalen Lieferketten zu unterstützen. Der Premierminister wünschte sich, dass Ericsson in Vietnam verstärkt investiere und ihre neuen Initiativen in dem Land durchführe. Seinerseits bekräftigte Ericsson-Präsident Ekholm, dass der vietnamesische Markt sehr wichtig für seine Firma ist. Ericsson werde weiterhin mit Vietnam kooperieren und sei bereit, ein Forschungszentrum in Vietnam zu bauen. Ericsson wähle Vietnam aus, weil sie die Verpflichtung der vietnamesischen Regierung für die Digitalisierung gesehen habe. Auch vietnamesische Unternehmen seien ehrgeizig und die Ingenieure kompetent. Ekholm werde mit den Partnern konkret über eine Zusammenarbeit diskutieren. Parlamentspräsidentin Thanh Minh hat am Montag eine Sitzung des Verwaltungsstabs für Reform und Reorganisation des Apparats in den Parlamentsorganen geleitet. Der Parlamentspräsident ist auch der Leiter dieses Verwaltungsstabs. Auf der Sitzung sagte er:
Die Reorganisation ist dringlich. Dabei sollten wir nicht einfach die Anzahl der Beamten verringern, sondern den Apparat reorganisieren und verfeinern, damit er klein, aber stark und effektiv ist. Wir sollten ein Modell des politischen Apparats aufbauen, das die Aufgaben in der kommenden Zeit erfüllen kann.
Das Parlament hat auf der Sitzung am Dienstag das geänderte Beurkundungsgesetz, das städtische und ländliche Planungsgesetz und das geänderte Mehrwertsteuergesetz gebilligt. Zuvor diskutierten die Abgeordneten über den Bericht der Regierung über die Bekämpfung der Kriminalität 2024, den Strafvollzug 2024 und die Korruptionsbekämpfung. Zum Bericht der Regierung über die Bekämpfung der Kriminalität erklärte der Minister für öffentliche Sicherheit, Luong Tam Quang, die Bekämpfung der Kriminalität sei in der vergangenen Zeit gut gelaufen. Über die Aufgaben in kommender Zeit sagte Quang:
Wir sollten uns auf Verhinderung und Entschärfung von Verschwörungen, Terrorverbrechen und Ordnungsstörungen von staatsfeindlichen Kräften konzentrieren. Wir sollten aktiv bei Einleitung von Maßnahmen gegen Verbrechen und bei Aufnahme und Behandlung von Strafanzeigen sein.
Der hessische Ministerpräsident Boris Rhein wird vom 26. November bis 1. Dezember 2024 Vietnam besuchen. Ziel der Reise ist es, die strategische Partnerschaft zwischen Hessen und dem südostasiatischen Land zu vertiefen und neue Impulse für die Zusammenarbeit in Bildung, Wirtschaft und Fachkräftegewinnung zu setzen. Vor seiner Abreise sagte Rhein, dass Hessen und Vietnam eine besondere Freundschaft verbinden, die seit 2012 unter dem Dach der privilegierten Zusammenarbeit stehe. Diese Beziehung sei geprägt von Vertrauen und Erfolg, vor allem bei Wissenschaft und Bildung, aber auch in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Mit dem Besuch möchte er nicht nur die bestehenden Verbindungen stärken, sondern auch neue Möglichkeiten der Kooperation auslauten, die bei den Seiten langfristig zugutekommen, fügte Rhein hinzu. Ein Höhepunkt der Reise wird die Teilnahme des Ministerpräsidenten an der Graduierungsfeier der Vietnamesisch-Deutschen Universität, VGU, sein. Zudem sind Gespräche mit hochrangigen vietnamesischen Regierungsvertretern geplant. Im Fokus der Gespräche stehen die berufliche Bindung sowie die Anwerbung von Fachkräften sowohl für den vietnamesischen Arbeitsmarkt als auch für die hessische Wirtschaft. Ziel ist es, den etablierten Austausch zu intensivieren und zukunftsweisende Ansätze zur Fachkräftegewinnung zu entwickeln. Vietnam ist einer der Lichtpunkte in der Durchführung der nachhaltigen Entwicklung SDGs. Diese Information steht in einem Bericht des Ministeriums für Planung und Investition, der auf einem Seminar zur Konsultation des Zwischenberichts zur Bewertung der Umsetzung des nationalen Aktionsplans veröffentlicht wurde. Es geht um die Durchführung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung. Im globalen Umfang ist der vietnamesische Rang über die SDGs-Ergebnisse im Zeitraum 2016-2024 stets gestiegen. Von Platz 88 von 149 Ländern vor 8 Jahren belegt Vietnam in diesem Jahr den 54. Platz von 166 Ländern. Jedoch gibt es bei der nachhaltigen Entwicklung in Vietnam noch viele Herausforderungen. Dazu die Vertreterin der Abteilung für Wissenschaft, Erziehung, Bodenschätze und Umwelt im Planungs- und Investitionsministerium, Nguyễn Thị Thanh Nga.
Es ist wichtig, die starke Teilnahme der Unternehmen, sozialen Organisationen und Bürger an der Mobilisierung von Ressourcen und an der Umsetzung von SDGs zu fördern. Dabei sind die Zusammenarbeit und Mühe aller betroffenen Seiten erforderlich. Auch das System von Bericht, Aufsicht und Bewertung bei dieser Aufgabe sollte weiter vervollkommnet werden.
Um die nachhaltigen Entwicklungsziele bis 2030 zu verwirklichen, Experten zufolge soll Vietnam unter anderem einen Rahmen zur einheitlichen Umsetzung entsprechend des globalen SDGs-Rahmen erstellen. Mit dem voraussichtlichen Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 6,1% in diesem Jahr könnte Vietnam zur zweitschnellsten wachsenden Volkswirtschaft in der Region werden, hinter Indien. Dies sollte zur Erholung des Immobilienmarktes beitragen. Dies bestätigte die Gewerbe- und Wohnimmobilienberatungsgesellschaft Knight Frank in ihrem Asia Pacific Horizon Report unter dem Titel Quality Life in Mapping Prime Residential Hotspots, auf Deutsch etwa Lebensqualität, Positionierung erstklassischer Wohnhotspot. In Ho Chi Minh Stadt und Hanoi kosten Luxuswohnungen pro Quadratmeter zwischen 5.400 und 15.000 US-Dollar. Dies entspricht dem globalen Markt und zeigt ein starkes Wachstumspotenzial. Die Projekte zur Entwicklung von Autobahnen, U-Bahn-Systemen und Flughäfen verbessern den Immobilienwert in aufstrebenden städtischen Gebieten. Laut dem Report ziehen Vietnams kostengünstige und hochwertige Immobilienangebote ausländischer Investoren und Experten an. Betroffen sind beispielsweise der Stadtbezirk 1 und die Stadt Thủ Đức in Ho Chi Minh Stadt, in denen sich zahlreiche Büros und Sitze der Unternehmen versammeln und die für Ausblicke auf den Fluss bekannt sind, hieß es. Hier noch einmal das Wichtigste in Kürze. Parlament soll entschlossenere Maßnahmen gegen Cyberkriminalität ergreifen. Vietnam ist ein Lichtpunkt in der nachhaltigen Entwicklung. Vietnam ist Hauptmarkt von Luxusimmobilien in der Region, soweit die Nachrichten der Stimme Vietnams.
Nach zweiwöchigen Verhandlungen in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku ist am Sonntag das 29. Vertragsstaatenkonferenz der UN-Klimarahmenkonvention COP29 zu Ende gegangen. Vom neuen Klimafinanzierungsabkommen sind die Entwicklungsländer enttäuscht. Ein Beitrag von Quang Dung, gesprochen von Hương Giang.
Nach dem ursprünglichen Plan fand die UN-Klimakonferenz vom 11. bis zum 22. November im aserbaidschanischen Baku statt. Allerdings mussten die Verhandlungen auf der COP29 um 2 Tage verlängert werden, um zu einem neuen Klimafinanzierungsabkommen zu gelangen. Das größte Ziel der COP29 ist es, eine neue Vereinbarung zur Klimafinanzierung zu erreichen, die als das neue kollektive quantifizierte Ziel bezeichnet wird. Diese Vereinbarung soll die Verpflichtung, 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr beizutragen, ersetzen, die die Industrieländer seit 2009 umsetzen und Ende dieses Jahres ausläuft. Um diese Vereinbarung zu erreichen, verbrachten die COP29 Teilnehmer mehr als die Hälfte ihrer Zeit in Baku mit Verhandlungen über Finanzfragen. Die Industrieländer zustimmten, ihren Beitrag auf 300 Milliarden US-Dollar pro Jahr zu erhöhen. Als Gesamtziel werden sogar mindestens 1,3 Billionen US-Dollar angestrebt. Hier sind aber viele Kredite und private Investitionen angerechnet. Gegen den Vorschlag von 300 Milliarden US-Dollar pro Jahr protestierten viele Entwicklungsländer stark, da er im Vergleich zum tatsächlichen Bedarf von bis zu Billionen US-Dollar pro Jahr als zu gering angesehen wird. Auf der letzten Sitzung in der Nacht zum Sonntag verließen Vertreter der Gruppe der am wenigsten entwickelten Länder und kleinen Inselstaaten aus Protest gegen die vorliegenden Beschlussentwürfe die Verhandlungsrunde. Ihre Interessen seien bisher in keiner Weise berücksichtigt worden, begründete ein Unterhändler den Schritt. Panamas Sonderbeauftragter für Klimawandel, Juan Carlos Monterrey, sagte:
Wir haben über dieses Abkommen seit mehr als 3 Jahren verhandelt und sind seit mehr als 2 Wochen in Baku. Das bedeutet, dass wir genügend Zeit haben, einen Konsens zu finden. Aber die Industrieländer stellten die konkrete Summe erst 2 Tage vor dem Ende der Konferenz zur Verfügung. Das tun sie immer. Und im Interesse des Multilateralismus müssen wir das immer akzeptieren.
Um ein Scheitern der COP29 zu verhindern, hat das Gastgeberland Aserbaidschan jedoch die Mehrheit der an der COP29 teilnehmenden Länder davon überzeugt, das Abkommen zu ratifizieren. Ein Scheitern in Baku würde einen schweren Rückschlag im Kampf gegen den globalen Klimawandel bedeuten, argumentierte Aserbaidschan. Auch Simon Steele, Exekutivsekretär der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen, war der Meinung, dass das Abkommen über 300 Milliarden US-Dollar pro Jahr nicht zufriedenstellend sei, aber in diesem Moment eine notwendige Absicherung für den Kampf gegen den Klimawandel darstelle.
We needed this to be an enabling COP.
Wir brauchen eine förderliche COP, eine COP, die dazu beiträgt, die Versprechen der COP 28 in reale Ergebnisse zum Schutz der Menschen, des Wohlstands und des Planeten umzusetzen. Auf der COP 28 einigte sich die Welt
auf eine Verdreifachung der erneuerbaren Energien. Auf der COP29 haben wir die Klimafinanzierung verdreifacht und die Länder werden noch viel mehr mobilisieren.
Neben eines anspruchslosen neuen Klimafinanzierungsabkommens hat die COP29 auch keine großen Fortschritte bei der Beschleunigung des vollständigen Ausstiegs aus fossilen Brennstoffen gemacht. Es handelt sich um eine historische Verpflichtung, auf der COP28 im vergangenen Jahr in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Allerdings wurden auf der COP29 einige ermutigende Ergebnisse erreicht. Der erste große Durchbruch der COP29 bestand darin, einen Konsens darüber zu erzielen, wie der CO2-Markt funktionieren sollte, einschließlich des Handelns zwischen Ländern und der Mechanismen zur Erstellung von Emissionsgutschriften. Dazu erzählt Michael Lover, Leiter der Forschungsgruppe für internationale Klimapolitik an der Universität Zürich in der Schweiz.
Der internationale Kohlenstoffmarkt ist immer ein umstrittenes Thema. Es hat seit dem Pariser Abkommen von 2015 fast ein Jahrzehnt gedauert, bis wir uns auf Vorschriften einigen konnten. Das ist gut, denn wir werden einen voll funktionsfähigen internationalen CO2-Markt haben. Und Entwicklungsländer können durch den Verkauf von CO2-Gutschriften ein hohes Einkommen erzielen.
Darüber hinaus hat die COP29 ein Programm zur Unterstützung der Umsetzung nationaler Anpassungspläne für weniger entwickelte Länder angerichtet. Die COP29 hat auch die Stimme der lokalen Gemeinschaften beim Klimaschutz gestärkt.
Kulturen der 54 Völker Vietnams.
Die langjährige Brokat-Weberei der Volksgruppe der Bana in der Provinz Salai im Hochland Tây Nguyên wird von Generation zu Generation weitergegeben. Dabei handelt es sich nicht nur um ein traditionelles Handwerk, sondern auch um eine einzigartige Kultur der Bana. Ein Beitrag von Haifang und Wingfang, gesprochen von Ngoc Nương.
Das Brokatweben erfordert Ausdauer, geschickte Hände und Kreativität der Handwerker. Im Alter von 12 oder 13 Jahren folgen Bana-Mädchen ihren Müttern und Großmüttern auf die Felder, um Baumwolle zu ernten. Nach der Ernte wird Baumwolle zu Garn gesponnen, das dann zu Stoffen zur Herstellung von Kleidung, Decken und andere Brokatprodukte im Alltagsleben gewebt wird. Das Brokatweben gilt als Maßstab für die Bewertung des Talents und der Geschicklichkeit einer Frau. Daher waren die meisten Bana-Frauen in der Vergangenheit sehr geschickt im Weben und Spinnen. Die Meisterin Ding Bli in der Gemeinde Tô Tùng im Kreis Kabang in der Provinz Gia Lai sagt:
Die Mädchen im Alter von 12 bis 13 Jahren, die Leidenschaft für das Brokatweben haben, können mit ihren Eltern diesen Beruf üben. Oft beginnen sie mit dem Weben kleine Dinge wie Stirnbänder oder Muster. Nach und nach weben sie ein fertiges Produkt.
Laut der Handwerkerin Ding Thi Top hat fast jede Bana-Familie in der Gemeinde Tô Tùng im Kreis Kabang einen Webstuhl. Ding Thi Top erinnert sich.
Als ich 13 Jahre alt war, lernte ich Weben. Im Alter von 15 oder 16 Jahren beherrschte ich das Weben und konnte große Stoffstücke herstellen. Ich liebe das Weben, deshalb habe ich meine Mutter gebeten, es mir beizubringen.
Um ein schönes Brokat-Stoffstück zu weben, müssen Bana-Frauen viele Schritte durchlaufen. Nach der Ernte wird die Baumwolle getrocknet und dann einer gründlichen Reinigung unterzogen, um Verunreinigungen wie Samenreste und Staub zu entfernen. Dann wird ein spezielles Werkzeug verwendet, um die Baumwolle lockerer und glatter zu machen und sie leichter zu Garn zu spinnen. Die Handwerkerin denkt dort weiter.
Nachdem die Baumwolle zu Garn gesponnen wurde, färben wir das Garn. Das Garn wird anschließend getrocknet und dann zu Stoff gewebt.
Um einzigartige Produkte zu schaffen, sind die Angehörigen der Bana bei der Auswahl und Kombination von Farben stets sorgfältig. Die Farben werden von Waldbäumen erzeugt und jede Farbe hat ihre eigene Bedeutung und Botschaft, die die Bana in ihren Produkten übermitteln möchten. Laut der Meisterin Ding Bli ist Schwarz nach der Auffassung der Bana die Hauptfarbe und hinterlässt einen starken Eindruck. Rot stelle die Farbe von Feuer und Blut dar und symbolisiert Vitalität und Wachstum. Gelb steht für Sonnenlicht, die harmonische Verbindung zwischen Mensch und Natur. Und Blau wird als die Farbe des Himmels betrachtet. Ding Bli weiter.
Die Farbkombination beim Weben ist nicht einfach und kostet viel Zeit. Die typischen Farben des zentralen Hochlands Dinghuyen sind schwarz, rot, weiß und gelb. Das sind die bunten Farben der Menschen in Dinghuyen.
Die Alltagskleidung der Bana hat wenige dekorative Muster. Sie sind meistens indigo oder schwarz. Nur Kostüme, die bei Festen oder Hochzeiten verwendet werden, sind mit vielen brillanten Mustern verziert. Heutzutage hat die Brokatweberei der Volksgruppe der Bana in Jalai einige Änderungen erfahren, um den Anforderungen des Lebens gerecht zu werden. Doch die traditionellen Handwerksschritte werden weiterhin gepflegt.
Nun kommen die Kultur- und Sportmeldungen.
Die Preisverleihung des Fotowettbewerbs Stolz auf Grenzgebiete 2024 hat am Montag in Hannover stattgefunden. 22 herausragende Fotos wurden mit den Preisen ausgezeichnet, nämlich 2 Gold, 4 Silber, 6 Bronze und 10 Sonderpreisen. Zwei Goldpreise gingen an den Fotografen Wu Minghin mit dem Foto auf dem Hügel A1 Dien Bien Phu und Fotografen Nguyen Khắc Hào mit der Fotoserie Café aus den Nguyen stolz auf eine vietnamesische Marke. Außerdem wurden 128 Werke für eine Fotoausstellung ausgewählt. Zwei vietnamesische Schriftsteller, Nguyễn Bình Phương und Nguyễn Mot, haben den Preis für südostasiatische Schriftsteller SER Write Award 2022-2023 bekommen. Der Wettbewerb für herausragende Dichter und Schriftsteller der südostasiatischen Länder wurde vom Königshaus Thailands und dem thailändischen Schriftstellerverband organisiert. An der Preisverleihung am Montag in Bangkok beteiligten sich 17 Schriftsteller und Dichter aus den 9 Ländern Brunei, Kambodscha, Laos, Indonesien, Malaysia, Myanmar, den Philippinen, Vietnam und Thailand. Schriftsteller Nguyễn Bình Phương gewann den Preis für 2022 mit dem Roman Ein schlechtes Beispiel. Schriftsteller Nguyễn Mot gewann den Preis für 2023 mit dem Roman Von sechster Stunde bis zur neunten Stunde. Vor ein paar Tagen hatte die vietnamesische Fußballmannschaft der Frauen die Mannschaft aus Thailand mit 2:1 im Finale der Fußball-Südostasien-Meisterschaft geschlagen. Die Webseite Asian Football schrieb danach, dass Chen Thị Thúy Trang Geschichte geschrieben habe. Sie sei die erste Spielerin in Südostasien, die die Südostasien-Meisterschaft sowohl im Fußball als auch im Futsal gewonnen hat. Thúy Trang sei wirklich eine Legende des vietnamesischen Fußballs und des südostasiatischen Fußballs. Auch die Fanpage des vietnamesischen Fußballverbands VFF hat die Rolle Thúy Trangs beim vietnamesischen Fußball anerkannt. Demnach hat Chen Thị Thúy Trang viel zur Entwicklung des vietnamesischen Fußballs der Frauen beigetragen, sowohl auf dem großen Spielfeld für 11 als auch auf dem kleinen Spielfeld für 5. Die Spielerin Nguyễn Khoa Diệu Khánh hat die Goldmedaille im Einzel der Frauen bei der Südostasien-Tischtennismeisterschaft 2024 gewonnen. Beim Finale am Sonntag im thailändischen Bangkok gewann Khánh die malaysische Spielerin Thê Ai Xin mit 4:0. Das ist ein großer Erfolg auch für das vietnamesische Tischtennis. Auf diese Meisterschaft hat sich das vietnamesische Tischtennisteam gut vorbereitet. Es spielte gut in der Einzeldisziplin und gewann zahlreiche Medaillen. Aber nur Khánh gewann eine Goldmedaille.
Das war unsere heutige Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.